Wir sind in deine Gegenwart getreten, lieber Herr, auch mit diesem Lied. Belebt dein Werk, o Herr. Belebt dein Werk in uns. Wir wollen dir danken, Herr, dass dir so sehr an uns gelegen ist, dass du für uns alle ein gutes und gesundes Wachstum bereitet hast. Du willst, dass wir alle hinanwachsen zu der herrlichen Größe Gottes. Wir danken dir, dass du es hinausführen wirst in uns allen, dir zur Ehre. So legen wir auch jetzt diese Stunde, diese Gemeinschaft in deine Hände und wir danken dir, dass du Segen hast für unseren Bruder und für uns alle im Hören. Amen.
So, noch einmal guten Morgen, liebe Geschwister. Und ich habe dieses Lied singen lassen, einmal aus Erinnerung, aber zum anderen auch, um ein Wort noch anzufügen, das wir in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2 finden. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und dort steht, was du von mir empfangen hast, das vertraue treuen Zeugen an, die fähig sind, das aufzunehmen natürlich und andere zu lehren. Das üben wir seit Jahrzehnten. Manchmal bin ich enttäuscht, wie wenig sich haben belehren lassen und rufen lassen. Aber es ist das Werk des Herrn, zu tun, wie er will und wie es ihm wohlgefällt. Deshalb dürfen wir aber weiterhin bitten und flehen, dass Gott sein Werk beleben möchte und uns auch die Brüder geben möchte, die fähig sind, uns zu belehren und in seinen ganzen Heilsratschluss, in seinen ganzen Vorsatz einzuführen. Heute Morgen nun das Thema Wachstum im Glauben. Ich beginne an dem Punkt und an der Tatsache unseres Christseins, also dass wir schon bekehrt und wiedergeboren sind. An anderen Orten habe ich das Thema auch schon das ein oder andere Mal gehalten, da habe ich weiter vorne angefangen. Dort, wo die Menschen noch nicht dieses Erlebnis hatten, dass Jesus ihr Herr geworden ist. Da habe ich dann angefangen mit einem ersten Stück der Wüstenwanderung, wie man auszieht aus Ramses in Ägypten, dort in der doppelten Bedrückung und dann wandert bis durchs Meer und dann hinaufsteigt und man eins geworden ist mit Christus. Das möchte ich heute Morgen nicht tun, sondern wir fangen dort an, wo der Start unseres wirklichen Glaubenslebens ist, nämlich dass wir Jesus gehören. Und so wie es nun bei Kindern ist, da sind wir ja Kinder im Glauben, ganz vorne, frisch bekehrt, frisch, ein ganz neu ein Kind Gottes geworden. Und nun ist es einfach so wie bei Kindern, sie sollen wachsen. Das ist auch normal. Und so ist der Glaube grundsätzlich auf Wachstum angelegt. Ein Glaube, der nicht wächst, der stagniert, wie man sagt, der bleibt immer so gleich. Das frustriert und das führt zur geistlichen Unzufriedenheit. Glauben Sie mir das, wenn jemand nicht so richtig wächst im Glauben, der ist immer unzufrieden. Vielleicht sind das auch die Typen, die immer kritisieren müssen. Das ist so ähnlich wie im Skifahren. Kommen Sie nur rein, auch wenn man Staubsauger hört, er ist gleich wieder weg. Es ist wie im Skifahren. Sehen Sie, wenn Sie anfangen, die meisten von Ihnen haben das hinter sich, aber wenn man da anfängt, da fällt man immer auf den Hosenboden. Das ist furchtbar. Aber wenn man geübt ist und das besser kann und man so schön die Schwinge machen kann, ja, dann macht Skifahren auf einmal Spaß. Sehen Sie, und ähnlich ist das auch im Glauben, wenn man einen gewissen Fortschritt gemacht hat und die Freude hineingewachsen ist. Dann ist auf einmal Glaube immer wieder ein neues Erlebnis. bei manchem Bedrückenden, was man im Glaubensleben erlebt, das gebe ich gerne zu, wollen wir nicht wegdiskutieren. Und nun dazu ein Bibelwort. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Das habe ich jetzt so im Großen und Ganzen mal, zitiere ich das nach Luther, aber das ist ja fast ähnlich mit der Elberfelder, immer bei mir die unrevidierte, sogenannte alte Elberfelder Übersetzung, 2. Timotheus 1, Vers 3. Wir müssen, liebe Brüder, Gott danken allezeit um euretwillen. So gebührt es sich. Und jetzt kommt's. Denn euer Glaube wächst sehr. Und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt gegeneinander zu. Soweit. Der Glaube wächst. Das entdeckt der Paulus bei den Thessalonichern. Und das gehört zusammen auch die Liebe. Paulus hat bei den Thessalonichern beobachtet, wie sie fester, mutiger, vertrauensvoller ihr Christsein in einem heidnischen Umfeld gelebt haben. Und da dürfen wir jetzt einmal, zu Hause habe ich Güglingen eingesetzt, hier mal Langensteinbach einsetzen oder wo sie herkommen. In unserem Plan sage ich immer, beten Sie ihn durch von A bis Z, also unser blauer CA-Plan, von Auerbach bis Zürich. Und da sind sie irgendwo zwischendrin, auch an einem Ort. Der Glaube wächst und das in einem heidnischen Umfeld. Ja, wir sind neuheidnisch geworden in Europa. Man spricht von der Postmoderne und von dem nachchristlichen Zeitalter, wo Gott tot sein soll. Ich habe das hier ja letztes Jahr schon erzählt. Ich war gerade an dem Tag in Hamburg, als dort die Dorothee Sölle beerdigt wurde. Nun hatte ich meiner Tochter was ausgemacht. Ich habe mich wirklich überlegt, ob ich nicht dahin soll. Das musste ich doch mal erzählen. Auch wenn das die Frau ja nicht gerade die Frömmste war. Und da stand, hat irgendjemand geschrieben, was ist heute mit der Dorothea Sölle? Da schrieb er, ein halbes Leben lang hat sie gesagt, Gott ist tot. Und am 28. April 2003 hat Gott gesagt, Dorothea Sölle ist tot. Sehen Sie, so können sich die Zeiten ändern. Also setzen wir uns doch ein. Also ich wollte damit sagen, wir sind in einem nachchristlichen, postmodernen Umfeld, wo die Umfragen immer weiter und immer mehr zeigen, dass man mit dem Christentum nichts mehr anfangen kann. Wo wächst mein Glaube? Dass dieser Glaube wachsen kann, dafür haben wir auch von unserem Herrn den Geist des Glaubens erhalten. Wir bleiben nicht alleine. 2. Korinther 4, Vers 13. Und dieser Geist des Glaubens führt uns in die göttliche Fülle und Vollkommenheit und ist der Initiator, dass wir im Glauben wachsen. Dass wir eine immer tiefere, das ist der Glauben, eine immer tiefere Gottesbeziehung bekommen. Noch einmal, wir müssen nicht alleine wachsen, der Geist tut's. Nun habe ich heute Morgen ein ganz großes Problem. Man kann den Glauben nicht messen. Man kann zwar Wachstumsschübe beobachten, aber was ist der Gradmesser? Wenn ich es nun rauskriegen wollte bei Ihnen und vielleicht auch bei mir, dann würde ich jetzt einen Fragebogen austeilen, wie das so üblich ist. Da dürfen Sie 20 oder 50 Fragen ankreuzen, dann würde ich ihn einsammeln, dann würde ich ihn in den Computer eingeben und dann würde ich bei jedem rauskriegen, wie viele Punkte er erreicht hat. Also 100 Punkte gibt es maximal. Da hat eine, 20, die haben wir hier nicht. Eine hat 60, der andere hätte 70, 80, Bruder Kernchen 98, 99. Und ja, so wäre das. Aber das geht nicht. Ich kann also niemand sagen, wie viele Punkte er hat. Oder wir machen es heute so, wir nehmen einen Meterstab oder eine Skala, machen wir an die Wand, 100 Zentimeter, 100. Dann wäre das wie bei den kleinen Kindern. Es war doch schön, da mussten sie hinstehen und der Kleinste, je nachdem wie viele Kinder man hatte, ach, ich weiß nicht, wie viele das waren damals, 40 oder 60 Zentimeter, hat einer 80 schon gehabt, da sind die ganz stolz gewesen, die Oma und Opas noch mehr. Und 100, schlimm war es dann, wenn einer den anderen überholt hat, der Kleinere wird größer wie der Ältere, da gibt es Tränen. Ja, auch das kann ich Ihnen auch nicht heute vormachen, es gibt diesen Maßeinheit nicht. Aber mit diesem Maßstab wollen wir heute mal arbeiten, 100er Skala, wir wollen mal gucken, wie wir dann diese Stufen da erklimmen. Und nun fangen wir an. Fangen wir an. Wie beginnt das mit dem Glaubenswachstum? Und wenn Sie es noch sich erinnern, in diesen Tagen wurden die ersten Striche der Skala schon behandelt. Sie werden das gleich hören. Wir lesen jetzt Hebräer 6, Vers 1. Dort ist die Rede, wie man zum erwachsenen Christen wird. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu sagen ist, oder andere Übersetzung vom Anfang des Christus zu sagen ist, und uns zum Vollkommenen hinwenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke und vom Glauben an Gott. Hier steht dieses schon in diesen Tagen erwähnte Epiglauben an Gott. So fängt es an. Ich glaube an Gott, den Vater. Immer durch Jesus Christus natürlich. Und jetzt das Wort, das schon zitiert wurde, ich denke es war Bruder Kernchen, in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Das muss auch ich jetzt aufschlagen. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und dort steht, sie aber sprachen zu jenem Kerkermeister, glaube an den Herrn Jesus Christus. Den zweiten Teil behandeln wir jetzt nicht und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja, noch einmal, so fängt es an. Er ist mein Gott, Jesus ist der Sohn, Jesus ist mein Herr. Und das ist auch der Glaube der Kindlein, wie es in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 18 steht. Ich habe euch geschrieben, ihr Kindlein. Wie ein kleines Kind sollen wir lernen zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen, sollen wir immer mehr Vertrauen zu Gott haben, voller Hingabe und ohne Zweifel, das ist wichtig, so gefällt es dem Vater und so wachsen wir. Wir können uns im Glauben niemals selbst wachsen lassen, sondern es steht geschrieben, ich nenne Ihnen die zwei Bibelstellen sofort, es ist immer Gott, der das Wachstum gibt. Das ist wichtig nachher für den weiteren Gang meiner Rede. Es ist immer Gott, der das Wachstum gibt. 1. Korinther 3, Vers 7. Da hat einer begossen, nein, einer hat gepflanzt, Paulus. Einer hat begossen, das war Apollos. Aber Gott hat das Wachstum gegeben. Und niemand anderes. Wer vermag seiner Länge und auch der Glaubenslänge, sage ich hier dazu, auch nur eine Elle oder einen Zentimeter hinzufügen? Niemand. Oder Kolosser 2, Vers 19, der Leib Christi soll das Wachstum Gottes wachsen. Auch Gott wächst. Wenn wir wachsen, wächst Gott auch. Und das bedeutet, und das ist jetzt wichtig, dass wir das aus dem Weg räumen müssen, was das Wirken Gottes behindert. Modern ausgedrückt,
was das Wachstumshormon behindert. Das müssen wir aus dem Weg räumen. Und nur über diesen Weg wachsen wir, dass das weg ist, was Gott hindert oder was den Geist blockiert, den Geist Gottes blockiert, dass wir wachsen. Und über diesen Weg will ich jetzt versuchen, über das Glaubenswachstum etwas zu sagen. Und was müssen wir als erstes aus dem Weg räumen? 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig der Bosheit hinaus, damit ihr eine neue Masse werdet. Als zuerst muss man mal den Laden oder, hätte fast gesagt, die Bude auskehren. Und liebe Geschwister, es kommt immer wieder Dreck in unsere innere Wohnung. Den alten Sauerteig ausfegen. Ich bin nun kein Seelsorger, aber ich weiß, man kommt mit dem alten Dreck oft immer wieder zum Seelsorger, zum einen und zum anderen wird es nicht los. Machen wir uns doch Mut, auch mit diesem Wort, einmal ausgekehrt ist ausgekehrt. Und Jesus hat vergeben. Nun gibt es auch das Lied, darf ich mit der gleichen Schuld wiederkommen? Ja, und Jesus vergibt wieder durch sein Blut. Es muss natürlich ernst gemeint sein. Und das Zweite, was wichtig ist, steht in 2. Korinther 7, Vers 1. Reinigt euch selbst. Das ist die Selbstreinigung. Immer wieder sich vor dem Angesicht Gottes, vor dem Wort, vor der Predigt, vor der Verkündigung und im Gebet vor Gott hinstellen und fragen. Und erkennen, da ist etwas unsauber und nicht richtig. Ich habe vor einiger Zeit ein schlechtes Zeitmanagement, wie man modern sagt, mit meinem Gott gemacht und habe geschludert. Und da hat er mich eines Nachts um 4 Uhr aufgeweckt. Und um 4:15 habe ich immer nicht geschlafen. Ich war so hellwach, habe gesagt, es ist doch völlig egal, ob du im Bett liegst oder aufstehst. Dann habe ich meinen Kaffee gemacht. Und habe eine Stunde oder anderthalb Stunden mich mit meinem Herrn beschäftigt. Das ist nämlich das, wo ich geschludert hatte. Und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Sehen Sie, das ist ein kleines Beispiel. Es gibt schlimmere und größere Dinge. Dürfen wir immer wieder uns selbst reinigen. Immer wieder die Dinge vor unseren Herrn bringen. Auch die wir nicht loswerden. Weil einfach unsere genetische Struktur vielleicht so ist, dass er immer irgendetwas ein schwacher Punkt ist, der uns Not macht. Immer wieder neu vor unseren Herrn bringen. Also, den alten Sauerteig ausfegen und eine Selbstreinigung machen, dann tun wir etwas, was das Wachstum fördert. Und dann kommt neben dem Ausputzen noch etwas dazu, das zweite Wichtige. Ich könnte das vielleicht auch als Ausscheidung sagen, das Alte muss raus. Kommt noch etwas Zweites Wichtiges hinzu und das ist die Ernährung. Ein Kind wächst nur, wenn ich es ernähre, da können Sie machen, was Sie wollen. Es geht nicht anders. Und nun lesen wir von Jesus in Lukas 2, Vers 40. Lukas 2, Vers 40. Das Kindlein aber wuchs. Das überliest man, dass Jesus gewachsen ist. Aber da sind einer, da kommt nachher noch ein Vers, die sind so interessant. Das Kindlein wuchs und erstarkte im Geist, voller Weisheit und Gnade Gottes war bei ihm. Ja, liebe Geschwister, kann das nicht auch ein Bild für uns sein, dem irdischen Jesus? Unser kleines inneres Kindlein, das da neu geboren worden ist, bei manchem vor 40 und 50 Jahren, das wuchs und erstarkte im Geist, steht im Geist, wurde voll Weisheit, der Geist der Weisheit liegt auf uns. Und Gottes Gnade war bei ihm. Ja, wir haben doch die Gnade erlebt, als wir gläubig wurden. Das dürfen wir uns als Beispiel nehmen. Und dann sollen wir hinwachsen zu dem erwachsenen Manne, zu der Fülle Christi. Das ist das Ziel. Und dann noch ein Wort. Und das ist noch das Entscheidendere heute Morgen. Lukas 4, Vers 16. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Der zweite Teil des Verses ist für heute Morgen nicht wichtig. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und nun hat die konkordante Wiedergabe hier eine andere Lesart. Und falls Sie mich letztes Jahr gehört haben, auf der Brüderkonferenz, da habe ich gesagt, dass ich den Grundtext, den die konkordante Wiedergabe genommen hat, ich für den besten halte. Ich traue also diesem Text mehr als dem berühmten Nestle-Aland, wo viele Textstellen durch Mehrheitsentscheidungen zustande gekommen sind. Also ich gebe dir eine ganz hohe Plausibilität dieser Stelle, wie es die konkordante Wiedergabe geschrieben hat. Und dort heißt es, wo er ernährt worden ist. Jesus wurde in Nazareth aufgezogen. Er wurde dort auch ernährt. Und seine Eltern haben ihn auch ernährt, rein körperlich, menschlich. Und er hat sich natürlich dann auch vom Worte Gottes genährt. Das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema, die Ernährung. Wir ernähren uns und unsere Kinder heute falsch. Wenn Sie mir das nicht glauben wollen, lesen Sie das Buch von Hans-Ulrich Grimm, Die Ernährungslüge. Verlag Drömer Gnauer, meine ich. Das habe ich meinen Töchtern und Schwiegertöchtern geschenkt zur Pflichtlektüre. Ich kann sie da nicht zwingen, das ist klar. Aber einige haben es mit Begeisterung schon gelesen. Und das kann auch ein Modell für unsere geistliche Ernährung sein. Viele von uns sind zu mager und zu dünn. Die anderen sind zu dick. Und weil die Kinder morgens nicht mit Frühstück in die Schule gehen, haben sie Lernschwierigkeiten. Weil der Körper morgens etwas braucht, um einigermaßen denken zu können. Dann sprechen wir von Fast Food, das heißt von schnell gegessenem Essen. Dann sprechen wir von Junk Food, das ist das Wegwerfessen. Dann leben wir vom Pepsi Light und Cola Light, das hellste Gift, das sind Sterbehilfen und Geschmacksverstärker und Aspartam und wie das Zeug alles heißt. Und Farbstoffe eh sowieso, da ist einer dabei, ich kenne die Nummer nicht, da ist Aluminium drin und da kriegen Sie die Alzheimer davon. Glutamat heißt der Geschmacksverstärker. Und dann holen sich die Firmenprofessoren und die bezahlen sie und dann tun sie das machen, was die Firmen wollen. Und wenn sie es natürlich gegen ihr Gewissen machen, dann formulieren sie so, dass der andere meint, es sei das, was da verkauft wird, das richtige Produkt. Und ich habe den Eindruck, dass so wie heute die Ernährung immer dürftiger wird, auch unsere geistliche Nahrung in der Verkündigung immer dürftiger geworden ist. Untersuchungen haben ergeben, dass der Gehalt an Wert von Inhaltsstoffen in unseren Nahrungsmitteln, insbesondere Gemüse, Salat und Wasser, untersucht worden ist, also dann die Vitamine und Mineralien, in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat, also der Inhalt in diesen Nahrungsmitteln, weil der Ackerboden das nicht mehr hergibt. Und man hat genauso den Eindruck, dass die Verkündigung hin und her an Inhalt ebenfalls drastisch abgenommen hat. Um diesem Mangel abzuhelfen, sind wir übrigens auch hier. Wir sind nicht ganz zum Vergnügen da, sondern um etwas zu hören und geistliche Nahrung zu empfangen. Wir sind aber nicht ohne Hilfe für unser geistliches Leben. Da können wir uns nun abkoppeln von diesen irdischen Dingen, von denen ich gerade erzählt habe. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dieses, das Vorgesagte, den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen, wörtlich genährt. Können Sie nachlesen in einer Interlinearübersetzung oder was Sie da zu Hilfe nehmen. Genährt durch die Worte des Glaubens und die gute Lehre, welcher du genau gefolgt bist. Die Worte des Glaubens. Nun sprechen wir von Glaubenswachstum und Glauben kann man nicht durch Glauben wachsen lassen, aber das Wort ist es, das wir glauben. Durch das Wort, das wir glauben, werden wir genährt und ernährt. Wird unser geistlicher innerer Mensch genährt, wird unser Glauben zum Wachstum gebracht. Also, dem Wort, dem wir völlig vertraut und geglaubt haben. Das Wort und die Lehre fördert unser geistliches Wachstum. Dann 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau oder eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt oder wärmt. Paulus war für seine Schützlinge, sage ich einmal, seine geistlichen Kinder, Timotheus, Titus, die nennt er beim Namen, wie eine nährende Frau oder Mutter, man weiß es nicht, es steht nur nährende dort. Ja, es gab so väterliche Brüder, die waren für ihre geistlichen Kinder und andere wie nährende Mütter. Auch das fehlt uns heute vielleicht. Oder Epheser 5, Vers 29. Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus seine Gemeinde. Haha, da geht es nicht darum, dass wir ein bisschen Kosmetik von unserem Herrn Jesus bekommen, sondern Jesus Christus selbst nährt und pflegt seinen Leib, seine Gemeinde. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir zur Kenntnis nehmen. Wir sind nicht alleine, habe ich gesagt. Oder Epheser 6, Vers 4, als letztes dieser Stellen. Und ihr Väter, reitet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf, wörtlich, ernähret sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Hier kann man schlecht mit Ernährung übersetzen, das verstehe ich sehr gut. Trotzdem steht dort, ernähret sie, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da darf auch das Wort der Schrift bei unseren Kindern von Kindesbeinen an natürlich nicht fehlen. Und so ernähren wir sie auch geistlich zusammen mit einer menschlichen Erziehung. Ich muss seit 2,5 Jahren selber für mein Essen sorgen. Da höre ich fast täglich, Herr Weber, was wollen Sie heute essen, beziehungsweise was soll ich kochen? So stelle ich meinen eigenen Speisezettel zusammen und bin in der Zwischenzeit zu einem kleinen Bio-Freak dabei geworden. Da gibt es aber eine wichtigere Frage, deshalb sage ich das auch. Was ist die beste Bio-Speise für meinen geistlichen Menschen und damit auch für meinen Glauben? Ich möchte Ihnen jetzt einige Speisen auflisten, die wir als Gläubige brauchen, um wachsen zu können. Wenn ich noch einmal zurückblenden darf, ich habe zuerst gesagt, erstmal die Bude auskehren, Sauerteig raus, Selbstreinigung. Und dann habe ich gesagt, wir sind nicht allein. Unser Herr ernährt uns. Er tut's. Gott sei Dank. Und nicht wir. Aber jetzt müssen wir noch nach der Speise fragen, mit der wir wachsen können. Und da gibt es natürlich an allererster Stelle nur eine Antwort, und die würde jeder von Ihnen auch geben. Es ist das Wort, selbstverständlich.
Ich habe es ja schon gesagt, das Wort des Glaubens, das Wort, das wir glauben, das Wort der Wahrheit, das mit jedem anderen Wort nicht nur konkurrieren kann, sondern ihm weit überlegen ist.
Und dann sagt Jesus in Johannes 4, Vers 34 ein erstaunliches Wort, das so wichtig ist. Meine Speise ist, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat. Und sein Werk vollende kommt auch noch. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Dann dürfen wir fragen, was der Wille Gottes ist, auch gegen uns.
Sein Werk tun natürlich, das tun, was Christum treibt, wie einmal Luther gesagt hat.
Da gibt es einige Stellen bei Paulus, was der Wille Gottes gegen uns ist.
1. Thessalonicher 5, Vers 18, der Dank.
1. Thessalonicher 4, Vers 3, die Heiligung.
Römer 12, Vers 2, die Selbsthingabe, das habe ich heute Morgen in der Gebetsstunde gebracht, das Wort.
2. Korinther 8, Vers 5, sich dem Herrn hingeben.
Und dann steht in Epheser 5, Vers 17, dass wir den Willen des Herrn erforschen, verstehen sollen. Das heißt auch im Wort lesen.
Und dann gibt es auch noch zwei Stellen, Kolosser 1, Vers 9 und 4, Vers 12, die sind nicht mehr so prägend in dieser Richtung. Die ersten, die ich genannt habe, sind die wichtigsten.
Den Wille Gottes tun, das Wort und der Wille Gottes.
Das dritte, einfach in meiner Auflistung, da kann man auch eine andere Reihenfolge wählen, ist der Gehorsam. Man kann nicht wachsen, wenn man gegen Gottes Willen agiert und ungehorsam ist. Das geht einfach nicht. Bleibt man stehen irgendwo.
Und dann die Gemeinschaft, das gegenseitige Fördern, der Austausch, der Erfahrungsaustausch.
Da kann ich die Frauen beneiden, die so locker miteinander ins Gespräch sind und reden. Und bei meiner Frau früher, ich konnte es nicht verstehen, die haben einen Halbsatz aufgehört, da hat eine andere wieder schon reingequatscht, haben sich gefreut, haben weitergemacht mit dem Halbsatz und dann kam sie irgendwann wieder zurück. Also, das bringt einem Frauen fertig. Man muss ihnen ab und zu auch den Mund allerdings stopfen, sonst reden die zu viel. Das war jetzt gerade keine besonders geistliche Belehrung, aber immerhin eine Beobachtung. Also, das war dann die Gemeinschaft.
Das gegenseitige Fördern, Gespräch, Erfahrungsaustausch.
Und dann das Gebet.
Das Gebet fördert die Ernährung durch die geistliche Speise, oder die geistige Speise wird dadurch umgesetzt.
Die schlägt dann an, wie man so sagt, das Essen schlägt an. Dazu brauchen wir das Gebet. Und deshalb gibt es auch vier Gemeindegebete von Paulus.
Epheser 1, Epheser 3,
Philipper 1, Kolosser 1. Das sind die vier Hauptgemeindegebete des Apostels Paulus.
Das Gebet zum Umsetzen.
Und dann das Hören des Wortes. Damit meine ich jetzt nicht selber Wort lesen und sondern einfach das Hören des Wortes. Das ausgelegte Wort ist damit gemeint. 1. Korinther 3, Vers 6. Ich, Paulus, habe gepflanzt, haben wir schon einmal gehört, und Apollos hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben.
Das ist die Auslegung. Das ist das Hören aufs Wort, so wie wir in diesen Tagen zusammenkommen, um aufs Wort zu hören. Einer hat begossen.
Ja, meine Pflänzchen, die wachsen halt nicht, wenn ich kein Wasser habe. Ich habe einen großen Garten und da habe ich einen Gärtner, der kommt jetzt nicht von unserer Gegend. Und Der hat mich im Herbst gefragt, Herr Weber, sollen wir noch mal durch Ihren Garten durchgehen? Dann habe ich gesagt, es war ja nur trocken, da ist nichts gewachsen. Dann hat er mich gefragt, aber das Unkraut ist gewachsen. Dann habe ich gesagt, ich habe keins gesehen. Dann habe ich gesagt, meine Frau noch leben würde, vielleicht würde die sehen, ja, aber ich habe keins gesehen. Dann bin ich tatsächlich raus in den Garten, habe geguckt, habe gesagt, ich sehe kein Unkraut. Sehen Sie nicht mal, dass Unkraut wächst, wenn man es nicht begießt und keinen Regen gibt. Wie soll unser geistlicher Mensch wachsen, wenn man keine Begießung macht, nicht unter das Wort kommt, keine Auslegung hört? Deshalb sind die Christen, die sich so zurückziehen und für sich leben, da kann irgendwas nicht stimmen. Da kannst du machen, was du willst, weil das Begießen fehlt. Ich kann mich doch nicht selbst begießen. Und dann sollten wir noch etwas beachten, was Jakobus schreibt, das Tun des Wortes. Wissen Sie, wenn man dieses Wort nicht beachtet, das Tun des Wortes, dann ist das so ein Sofa-Christentum. Man hört's, gefällt einem auch, kriegt dabei einen dicken Bauch und schwere Glieder und das geistliche Leben ist futsch. Nein, man muss auch das Wort tun. Jeder in dem Aufgabenbereich, wo Gott ihn hingestellt hat. Ich kann das bei keinem sagen, wo Gott ihn hingestellt hat. Das ist oft ein kleiner Dienst, manchmal ein großer Dienst. Beneiden Sie nicht die Koryphäen, die haben auch ein größeres Gericht. So wie es Gott uns gegeben hat. Dann möchte ich noch wenigstens die zwei großen Stellen erwähnen, man sollte sie nicht vergessen. Aber es ist schon genug, was ich Ihnen gesagt habe. Ich wiederhole es zuerst. Das Wort, den Willen Gottes tun, den Gehorsam, die Gemeinschaft der gegenseitigen Förderung, das Gebet, das Hören der Auslegung, das Begießen und dann das Tun. Und dann die großen Stellen, Kolosser 3, Vers 8, das Ablegen des alten Menschen. Das Ausziehen des alten Menschen, Kolosser 3, 9, Epheser 4, 22. Und das Anziehen des Neuen, Kolosser 3, 12 und Kolosser 3, 10 und Epheser 4, 24. Und dann einfach in der Gegenwart Gottes sein. Sitze, wandle, stehe, hat Watchman Nee geschrieben. Erstmal sitzen, hören. Und dann kommen die großen Jahre des Wandels, wo man in der Kraft des Geistes seinen Dienst draußen tut und dann stehen. Gibt auch ein Ende, wo man nicht mehr so raus kann. Und da darf man auch sich sammeln und vorbereiten auf den Tag der Erlösung, sage ich einmal. Und dann sollten wir noch das eine nicht vergessen, diese Hingabe. Wir haben das schon bei der Stelle Römer 12, Vers 2 besprochen. Sich hingeben, Jesu, nur so geht es. Wenn ich viele andere Dinge treibe, griechisch heißt das Allotria, wir sagen Allotria dazu, wenn ich andere Dinge treibe, dann kann ich nichts, nicht wachsen. Und so werde ich immer wieder Knotenpunkte feststellen, sozusagen die dicken Striche, die Zehnermarken auf meiner Messlatte, die ich da unsichtbar an die Wand genagelt habe. Und ich werde feststellen, dass ich gewachsen bin oder andere sagen mir's, du bist wieder gewachsen, du bist geistlich reifer geworden. Das darf uns auch gut tun und unserem Herrn darf dafür die Ehre sein, weil er es ja getan hat. Und ich habe gelernt, immer mehr ihm zu vertrauen und alles ihm hinzulegen. Das sind Lernprozesse gewesen. Das sind Erfahrungsprozesse gewesen. Da haben wir Erfahrungen mit unserem Jesus gemacht in den vergangenen Zeiten. Ja, und nun wächst der Glaube. Wohl ernährt, wenn man das tut, was ich Ihnen gesagt habe. Und er wächst. Nun ist die Frage, wo wächst er hin? Der wächst. Antwort. Irgendwo hin. Er wächst ins Unendliche. Er wächst. Wohin wächst er? Auch diese Stelle ist in unseren Tagen schon gesprochen worden. Kolosser 2, Vers 5. Und ich freue mich, wenn ich sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Und nun darf man hier wieder den griechischen Text aufschlagen und man entdeckt, dass dort steht, euren festen Glauben eis, in Christus hinein. Dorthin wachsen wir, in Christus hinein. Die englische Sprache hat sie ein bisschen besser, sie hat das Wörtchen into, in hinein. Ich habe das auch in einer englischen, in der Linearübersetzung nachgesehen, dort steht tatsächlich für das eis, in hinein, into. Aha, unser Glaube wächst in Christus hinein und wird darin natürlich auch immer fester. In Hebräer 6, Vers 1 und Apostelgeschichte 16, die zwei Verse, die ich am Anfang zitiert habe, steht noch Epi, steht noch an, auf Christus und den Vater. Aber jetzt wachse ich immer mehr in die Christusgleichheit hinein. Ich werde immer mehr verwandelt in sein Bild. Und vielleicht dürfen wir noch einmal 1. Johannes 2 zitieren, ab Vers 12 folgende. Das könnte man jetzt auch den Jünglingstand bezeichnen. Ich bin in Christus hineingewachsen. Wir haben überwunden durch die Kraft Jesu Christi. Wir haben Anfechtungen durchgestanden. Das ist ja das praktische Ergebnis dieses Hineinwachsens. Wir haben Siege erlebt, natürlich auch Niederlagen, ich weiß es. Und da hat man, das ist so wichtig in unseren Tagen, auch Mischwesen erkannt. Das größte, mit das größte Problem unserer Tage, das Mischwesen, dass man nicht mehr weiß, wo ist die gerade Linie. Es geht ja bis hinein in die evangelische Allianz, da soll man so einen Schrieb unterschreiben und sich zur Einheit bekennen und weiß nicht mehr, was eigentlich Einheit eins in Christus ist. Nicht auf dem Papier und nicht vermischt mit allen möglichen Religionen oder Kirchen, sondern allein Jesus Christus das Haupt. Das ist die Einheit. Dort ist nicht Jude, dort ist nicht Grieche, dort ist auch nicht Katholik und Orthodoxer und sonst einer. Allein in Christus. Wenn man weiß, dass die evangelische Allianz von einem Freimaurer gegründet worden ist, dann weiß man, wo das hingeht. In diese Vermischung der christlichen Gemeinschaften und in die Vermischung mit Humanismus, mit einem allgemeinen Denken, wer eben christlichen Anstrich hat, der, mit dem soll man schon eins sein. Nein, so geht es nicht. Eins ist man nur unter dem Haupt. Also, ich bin hineingewachsen in ihn, ich bin immer fester mit ihm verbunden, wie eine Wurzel in den Boden oder wie so ein veredelter Zweig in einem Baum hinein. Mit der Zeit wird man ein Teil des Baumes, anders ausgedrückt, mit der Zeit wird man ein Teil von Christus. Das ist eben nun im Glauben so und bei Jesus. Man wächst in ihn hinein und ist gleichzeitig auch in ihm gegründet. Und wer wächst, braucht auch einen Grund. Und deshalb sind wir mit Christus fest verbunden. Das ist kein Widerspruch. In ihn hineinwachsen und mit ihm fest verbunden und fest gegründet. Das ist alles eines in Christus. Trotzdem dürfen wir vom Denken her das teilen, sagen, ich wachse in ihn hinein und bin trotzdem fest in ihn gegründet. Da kann man sich das auch so vorstellen, wie ein großer Turm, aber auch einen Baum. Das, was man oben sieht, das sieht man, das ist unten auch, da man sieht es nur nicht. Also wenn der Turm 100 Meter ist, dann muss unten ein riesengroßer Grund sein, damit der Wind und was sonst alles auf so einen Turm zukommen könnte, den Turm nicht umwirft und er ausgewurzelt wird sozusagen. So, und nun nähern wir uns den 100 Zentimeter, dem Höhepunkt. Was ist die höchste Form des Glaubens, die wir erreichen können? Auch das ist in diesen Tagen schon gesprochen worden. Wir sind hineingewachsen in Christus, immer mehr. sind immer fester in Christus. Und nun Epheser 1, Vers 15. Es ist der Glaube in Christus. Es ist der Glaube in Christus. Wir stehen sozusagen nicht mehr außerhalb und glauben an ihn, sondern wir sind in ihm und glauben in ihm, eingeschlossen in ihn. Epheser 1, 15, ich lese das mal. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus, wörtlich, in dem Herrn Jesus. Dort ist unser eigentlicher Platz, in Christus. Er in mir und ich in ihm, in Christus. Das klingt schier unmöglich, aber es ist so. Und da muss ich noch ein anderes Verschen zitieren, einen anderen Vers zitieren, um das zu verstehen. Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine der großen Gottesstunden eines Glaubenden. Mindestens war es bei mir so, dass ich erkannte, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er tut's jetzt. Wenn ich bei mir Hochmut feststelle, ein altes Beispiel von Watchman Nee, denke ich, dann kann ich als Gegenteil oder Gegenmethode Demut sagen, ich will demütig sein und sag mir das 100 oder 1000 Mal vor, das nützt nichts. Das Gegenmittel heißt Christus, dass er in mir seine Demut auslebt. So werde ich demütig, nicht anders. In Christus, abgestorben bin ich, soll ich sein, abgestorben. Und jetzt kann ich die höchste Form des Glaubens leben, nämlich seinen Glauben. Das ist die höchste Form des Glaubens. Das sind die 100%, die 100 Grad, die 100 Zentimeter, wie immer man das jetzt im Modell sehen möchte. Das jetzige Leben, das ist die Fortsetzung von Galater 2, Vers 20, lebe ich im Glauben, nicht an den Sohn Gottes, sondern des Sohnes Gottes. Ich lebe jetzt im Glauben des Sohnes Gottes. Jakobus schreibt einmal in Kapitel 2, Vers 1 seines Briefes, habet Glauben Jesu. Und es war Heinz Schumacher, der einmal auf das Ludwig-Albrecht-Testament, Neue Testament-Übersetzung, hingewiesen hat, wo in Römer 3, Vers 21, meine ich, oder 22, er eine ganze Auflistung macht über Stellen, wo es heißt, Glauben Jesu, habet Glauben Jesu oder der Glaube Jesu Christi. Das habe ich rauskopiert, sogar hier in meinem Manuskript. Bei Römer 3, Vers 21 steht das. Und da gibt es viele Stellen oder eine Reihe von Stellen, wo das steht, Glauben Christi haben. Also nochmal, nehmen wir die Galater 2, Vers 20 Stelle, nicht mehr lebe ich, sondern was ich jetzt lebe im Glauben, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. So, wir haben den Glauben des Sohnes Gottes, den Glauben Jesu Christi. Wenn wir seinen Glauben leben, können wir dadurch mit großem Freimut, mit aufgedecktem Angesicht, wie es in irgendeiner Stelle, ich meine in 2. Korinther 3 und 4 heißt, zu Gott kommen und vor ihm stehen mit aufgedecktem Angesicht. Mit dem unbändigen Vertrauen und Glauben Jesu Christi zum Vater. Und wie er finden wir jetzt ein Ja zum Vorsatz Gottes. Ein Ja zu seinem Kreuz und zu unserem Mitgekreuzigtsein. Und Jesus wusste, er bringt mich aus dem Tode zurück, der Vater bringt mich aus dem Tode zurück. Trotz der Psalme, wo man merkt, wie der Gottessohn ringt, aus dieser Stunde hin, durch diese Stunde hindurchzukommen. Dem Tode wirst du mich nicht überlassen. Selbst im Geist musste und durfte er das durchleben in der tiefsten Tiefe des Totenreiches. Siehe Psalm 88. Und so wie Jesus Ja zu allen Wegen Gottes sagte, so dürfen wir auch Ja zu den Wegen Gottes sagen, so schwer es uns oft fällt. Und damit wird deutlich, wir sollen unser Leben so einrichten, dass der Glaube Jesu in uns wirksam werden kann. Jene 100 Zentimeter, jede 100% oder 100 Grad, wie Sie wollen. Wenn der in uns wirksam ist, dann leben wir das vollendete Glaubensleben. Und dieser Glaube Jesu führt in die Erkenntnis Gottes, wie es in Epheser 1, Vers 17c heißt, ihn zu erkennen und auch seine Liebe. Und dann sind wir auch dort, wo uns 1. Johannes 2, Vers 12 bis 18 hinführen wollte, Väter im Glauben zu sein, den Vater zu erkennen, seine tiefsten inneren Geheimnisse, ja sogar selber Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Aber noch etwas gehört in der Gemeinde, auch jetzt meinetwegen hier in unserem Kreis in Langensteinbach hinzu. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Wir bitten Tag und Nacht gar sehr, dass wir sehen mögen euer Angesicht und zurechtbringen, was etwa eurem Glauben mangelt. Immer wieder wird Paulus praktisch. Der Höhenflug in den Glauben Jesu, den muss man leben, auch in unserem gefallenen Fleisch, das noch nicht erlöst ist. Das Fleisch ist noch nicht erlöst. Deshalb kommt noch ein Tag der Erlösung, wie Paulus schreibt. Und dann wird er praktisch und sagt, wenn eurem Glauben noch etwas mangelt, dann mögen wir es, möchte ich es zurechtbringen dadurch, dass ich euer Angesicht sehe. Wieder kann man sich nicht verstecken als Christ, sondern man muss einfach das Angesicht der Brüder und Schwestern suchen, damit über das Gespräch und die Begegnung und die Gemeinschaft das ausgeglichen wird, ich könnte auch sagen hinzugefügt wird, was im Glauben mangelt. Das Flehen, das wir in der Bruderschaft und der geschwisterlichen Zusammenleben, das am Glauben des Einzelnen zu ergänzen, was noch fehlt, das darf auch unsere Bitte sein. Und dafür brauchen wir Brüder und Schwestern. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören. Aber ich bin noch nicht fertig. Obwohl wir bei 100 Zentimeter angekommen sind. Ich bin noch nicht fertig. Nein, das gibt es nicht. Aber es gibt noch die Krönung. Da kommt oben noch was drauf. Und noch etwas bleibt übrig. Ich weiß nicht, ob ich das theologisch richtig sage. Es gibt noch etwas, was die 100 Zentimeter übersteigt. Und das ist der Glaube Gottes. Markus 11, Vers 22 sagt Jesus, habt Glauben an Gott, wörtlich, habt Glauben Gottes. Sein Genitiv, habt Glauben Gottes. Was ist das? Der Glaube Gottes? Da sagt Paulus in 1. Korinther 13 am Schluss, die Liebe glaubt alles. Das große Kapitel über die Liebe. Die Liebe glaubt alles. Gott ist Liebe. Was bedeutet das? Gott, der Vater, vertraut in alle seine Verheißungen, in alles, was er je getan und gegeben hat, dass er alles zum Ziel bringt. Gott glaubt nicht, was wir ihm vormachen. Wenn ich ihm ein schönes Schauspiel vorführe, das können Sie mir natürlich machen, ich falle bestimmt drauf rein. Aber Gott fällt nicht drauf rein. Das glaubt er nicht, das hat er durchschaut. Aber er glaubt dem, was er in seinem Wort gegeben hat. Und die haben alle Unrecht, die solche Verheißungen aus der Schrift hinausstreichen, die etwas von den letzten zehn Vollendungen Gottes sagen. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Die Unausforschlichkeit seiner Gerichte, die Unausspürbarkeit seiner Wege, sie, sein Zitat aus Römer 11, sie führen immer, immer, immer zum Ziel. Zu Jesus oder unter Jesus das Haupt und zu Gott dem Vater. Jesus unter dem Vater. Bis Gott alles in allem ist. Und Gott weiß, er wird durch Jesus alles herrlich hinausführen. Und wir glauben das auch. Wir glauben ja Gott dem Vater durch Jesus Christus. Das ist der Glaube Gottes. Und dieser Glaube kennt keinen Zweifel. Die Wissenschaft spricht vom systematischen Zweifel, vom methodischen Zweifel. Hat sich bis in die Theologie hineingesetzt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich als eines der schlimmsten Daten unserer Kirchengeschichte und auch der neueren Zeit das Jahr 1753 sehe, wo Johann Salomon Semler einen Lehrstuhl für Theologie, Neue Testament in Halle übernahm. Und von da an hat die historisch-kritische Methode ihren Siegeszug durch alle Lehrstühle Europas und der Welt angetreten. In kürzester Zeit waren die meisten Lehrstühle weggefegt, leergefegt von konservativen, bibeltreuen Theologen. Er war es, er war der Initiator. Gab Vorläufer natürlich, etwa den berühmten Juden, Novalis natürlich, Spinoza war einer davon. Aber kehren wir zurück. Der Glaube Gottes kennt keinen Zweifel. Und nun steht in Epheser 5, Vers 1 dieses große Wort. Seid Nachahmer Gottes. Und so wollen auch wir seinen Glauben nachahmen. Mimetes, Mimik, dieses genauso glauben wie er, heißt das doch letzten Endes. Und schon im Alten Testament heißt es in 5. Mose 32, Vers 1 bis 3, du bist ein Gott der Treue, des Glaubens, also der Emuna, des Glaubens. Und ohne jeden Trug, was du verheißen hast, Vater, das wirst du herrlich hinausführen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich fasse zusammen. Wir haben untersucht, was es bedeutet, wachsen im Glauben, das Wachstum des Glaubens. Wir haben begonnen mit dem Glauben an Jesus und auch an Gott. Und wir sind hineingewandert mit ihm, hineingewachsen in ihn hinein. Den geistleiblichen Jesus, den verherrlichten Jesus. Wir haben uns in Christus wiedergefunden und haben als höchstes Ziel erkannt, den Glauben Jesu selbst. Aber die Krönung war der Glaube Gottes, den selbstverständlich auch Jesus hatte, ohne Zweifel und völlig dem Vater vertrauend. Und nun müsste ich eigentlich noch eine zweite Messlatte hier annageln. Denn es gibt noch etwas, was dazugehört. Lassen Sie mich das ganz kurz streifen. Was in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 steht, nämlich die Werke des Glaubens, die Werke, die aus dem Glauben herauskommen und die Bemühungen der Liebe. Das gehört zusammen. Und das ist wie kommunizierende Röhren. Auch das ist ein Indikator, ein Messeinheit, wie ich Glauben messen kann. Tue ich auch etwas aus dem Glauben heraus? Oder bleibe ich auf meinem geistlichen Sofa liegen? Habe ich Bemühungen der Liebe? Oder lebe ich alles für mich? Glaube kann nie ohne Werke sein. Und wir werden auch nach diesen Werken gerichtet. Ist immer wieder ein Wort, das Bruder Kernchen gerne anführt. Dass wir nach unseren Werken gerichtet werden. 1. Korinther 3. Dass das, was keine guten Werke waren, das verbrennt, das Holz, die Stoppeln, so ähnlich heißt es dort. Heu, Stroh, Stoppeln. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, der berühmte Bema Christi wird ja heute wieder so viel darum herum diskutiert. Diese Richterbühne Christi, Es gibt auch eine Richterbühne Gottes, da müssen wir auch noch erscheinen. Römer 15, Vers 10, glaube ich, ist das. Glaubenswerke sind all das, was ich aus meiner Beziehung zu Jesus heraus tue. Das darf man nicht zu eng sehen. Das Werk eines Evangelisten ist auch ein Werk, 2. Timotheus 4, Vers 1. Ach, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer sein, das sind Werke Gottes, Werke des Glaubens. Das Werk des Dienstes, Epheser 4, Vers 12, was wir für Jesus tun, auch ein praktischer Nächstenliebe. Das Werk des Herrn tun, einfach was er uns aufgetragen hat, tun. 1. Korinther 15, Vers 58, 16, 10. Jesus tat das Werk Gottes. Johannes 4, 34. Und wir dürfen es auch tun. Jeder auf seine Weise. Römer 14, Vers 20. Ob ich nun vollzeitlich im Dienst bin oder ob ich einen Beruf habe, in dem ich viel Zeit investieren muss, immer muss irgendwo und bleibt irgendwo Zeit für das Werk des Dienstes. Alles das, was ich um Jesu und des Vaters willen tue, das ist das Werk Gottes. Und da kann ich da noch ein Wort lesen, Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das nicht jemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, auch wir sind ein Werk Gottes, geschaffen in Christus Jesus. So, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Sehen Sie, und wieder ist das ein entkrampftes Christentum, ein entkrampftes Glaubensleben. Gott hat es uns schon vor die Füße gelegt. Wir müssen es nur tun. Also noch einmal, das gehört dazu und gehört zusammen. Glaubenswachstum kann man auch sehen an unserer Bemühung der Liebe und an dem Werk des Glaubens. Und jetzt können wir fragen, wo wir stehen. Ich habe irgendwo mal den Vortrag gehalten, vielleicht nicht so wie heute, aber natürlich vom meisten her ähnlich. Hat auf einmal jemand gerufen, oh, ich habe 80 Zentimeter. Nun ja, ich kann das nicht beurteilen und maße mir das also wirklich nicht zu. Das kann ich noch nicht mal bei mir beurteilen. Ich wünsche mir und uns einen unerschütterlichen Glauben, ein Wachstum darin und die Werke des Glaubens und die Bemühungen der Liebe. Und Gott segne uns miteinander. Amen. Soll ich noch beten? Oder?
Wie du willst.
Wer hat am Anfang gebetet? Du. Dann darf ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt einfach, dass du uns den Glauben gegeben hast. Nicht aus uns, sondern von dir aus. Wir können dir nichts bringen. Alles, Herr, bist du. Und das lass uns heute Morgen auch wieder lebendig werden, dass du es bist, der alles gibt. Und darin dürfen wir fröhlich sein. Denn was wäre es, wenn wir unserem Glauben eine Elle hinzufügen müssten? Was würde da dabei herauskommen? So danken wir dir noch einmal für deine Gegenwart und bitten dich um deinen Segen, dass du dein Wort vielleicht auch in unseren Tagen noch laufen lässt und da und dort auch in unserem Lande Menschen herausrufst für dich und für deinen Leib. Lass auch uns darin zeugen und sein und mitwirken dürfen, um das weiterzusagen, weiterzugeben, auch diese Botschaft, die du uns aufgetragen hast, bis du kommst. Amen.